bist du eigentlich dumm? Den Gedanken haben wahrscheinlich die meisten Führungskräfte von euch schon mal gehabt, oder? Ich hoffe, ihr habt den Gedanken aber nicht laut ausgesprochen. Weil die entscheidende Frage ist eben nicht, ob der Gedanke aufkommt. Die entscheidende Frage ist, was du als Leaderin oder Leader nachher machst, wenn du so über eine Mitarbeiterin, über einen Mitarbeiter denkst. In dieser Folge reden wir darüber, warum die besten Führungskräfte zuerst in den Spiegel schauen sollten, bevor sie andere für einen Fehler verantwortlich machen. Wir zeigen dir, was der Leadership-Experte Michael Timms empfiehlt. Diskutieren die Grenzen von Selbstreflexion und entwickeln daraus ein praktisches Tool mit 4 Fragen, die dir helfen, Fehler besser zu analysieren, Verantwortung richtig zuzuordnen und dein Team erfolgreicher zu machen.
Hey Shelby, ich bin letztens selbst in eine kleine Leadership-Falle getappt, wo ich aber relativ schnell dann auch gemerkt habe, glücklicherweise. Ich bin, um da vielleicht kurz einen Kontext zu schaffen, seit ein paar Wochen arbeite ich mit einem neuen Team zusammen und habe mich letztens selbst dabei erwischt, wie ich gedacht habe, bist du dumm? Über ein Teammitglied.
Also nicht über dich selber?
Nein, nicht über mich selber, sondern...
Was passiert mir ab und zu, dass ich es über mich selber sage?
Ja, das kenne ich auch. Aber ich habe tatsächlich kurz über ein Teammitglied gesagt, kann doch nicht sein. Mhm. Was veranstaltest du da? Mhm. Und habe das aber glücklicherweise nicht so ausgesprochen. War zumindest anständig genug, das erst zu reflektieren und nochmal zu gucken, was da eigentlich passiert ist. Ja. Und letztendlich kam dann raus, dass Prozesse in diesem Arbeitsschritt, wo die Person etwas nicht gemacht hat, für mich so glasklar waren aufgrund meines Know-hows, aufgrund von meinem Fachwissen, dass es für mich gar keine Option gab, dass man das nicht so macht. Und hinterher hat sich herausgestellt, dass diese Schnittstellen, die genauen Arbeitsprozesse, wie das gemacht werden muss, in diesem Team überhaupt gar nie geklärt wurden. Mhm. Letztendlich ist das auch mit ein Grund, warum ich in diesem Team bin, um da so ein bisschen Prozesse zu schärfen und zu gucken, wie kann man optimieren und wer muss was, wie, wo, wann. Dafür bin ich da. Aber in dem Moment war es für mich im ersten Moment nicht ersichtlich, sodass ich wirklich gedacht habe, kann auch gar nicht sein.
Also so dumm kann man eigentlich gar nicht sein, das nicht zu checken.
Ja,
das
genau.
Das ist das Gefühl, was einem dann aufkommt in dem Moment, oder?
Genau, und man hat ja dann relativ schnell das Gefühl, ja, der Mensch da auf der anderen Seite, der checkt es einfach nicht oder der weiß es nicht besser. Und eigentlich ist aber das Problem nicht der Mensch einem gegenüber, sondern die bisherige Zusammenarbeit, die in diesem Team quasi Grundlage war, die dazu geführt hat, dass... Mhm. Ich einfach nicht verstanden habe, dass es nicht an der Person liegt, sondern daran, wie der Prozess bis dahin gestaltet war.
Weil dann bist du eigentlich ja schon recht in einer Analyse gewesen von der Situation. Mhm. Also es soll ja durchaus sein, dass man zu einer Analyse kommt und doch es liegt an dieser Person.
Das gibt es auch.
Aber wir können es ja nachher noch, oder das wäre ja, glaube ich, die Idee vom heutigen Podcast, das auch ein bisschen auseinanderzuziehen und herauszufinden, wo liegt es wirklich. Aber wenn ich dich richtig verstehe, also der erste Gedanke von es liegt an dieser Person, zu dem Schluss... Ja, also ich gehe wirklich davon aus, viele kennen das Gefühl, wo es da draußen zuhört. Und ich kenne es auch, oder? Also, weil für einen selber ist die Situation so nicht klar. Man weiß eigentlich, um was es geht. Und für uns als Führungsperson, ja, wir tappen in die Fallen rein, dann relativ schnell einmal zu denken, ja, aber also, es ist so nicht klar. Wie kann man sich das so überlegen? Ich habe die Person auch für irgendetwas angestellt, oder? Also das kann ja
genau. Gleichzeitig habe ich in dem Moment auch etwas Sympathie für gewisse Führungskräfte entwickelt, wo wir aus unserer professionellen Sicht sagen würden, hey, nein, ist bad leader oder nicht mal ein Leader, ist nur Manager, nur Controlling ist der falsche Ansatz. Ich kann aber durchaus verstehen, dass zwischendurch in Stresssituationen, wenn viel zu tun ist, wenn Qualität vielleicht nicht ganz stimmt, schnell einfach mal der Gedanke aufkommt, mein Team kann es einfach nicht, die haben nicht die Kompetenz dafür, ohne sich wirklich zu hinterfragen, ist es vielleicht das System, bin ich es vielleicht, an welchem Punkt bin ich vor allem auch Teil des Problems oder nicht oder etwas anderes? Es ist nicht immer nur das Team der Mitarbeiter.
Ich meine, mir kommt natürlich sofort auch das Beispiel in den Sinn, neben dem, dass ich sicher auch eigene Beispiele hätte, wo ich genauso erzählen könnte, wie es du jetzt gemacht hast, aber das Beispiel in den Sinn, wo ich vor kurzem postet habe auf LinkedIn oder auch auf Instagram ein Reel gemacht habe, zu dem Fall von einer Bekannten, die über ihren Chef gesagt hat, das Projekt, das Fehler oder ein Teilprojekt innerhalb von einem ganzen Projekt ist fehlerhaft gelaufen. Es war wirklich nicht richtig gewesen. Das Team hat dort Fehler gemacht. Aber der Chef sagt dann gekommen und gesagt, ja, sie haben es zurechtgewiesen und zusammengeschissen. Gesagt, sie haben es einfach nicht mehr. Ihr habt es verkackt. Mhm. Ihr seid schuld, dass das nicht funktioniert hat. Ich bin der Einzige, der weiss, wie das geht. Also muss ich das Teilprojekt wieder zurücknehmen. Und dort ist für mich offensichtlich, dass das falsches Leadership ist. Dass es das bad Leadership ist. Weil, dass man eigentlich zuerst eben dann überlegt, okay, was ist da wirklich passiert? Und wenn ich der Einzige bin, der das anscheinend kann, aber nicht fähig bin, meinem Team die Kompetenzen weiterzugeben, weil scheinbar haben die ja den Task müssen machen. Also der Task ist weitergegeben worden, das Teilprojekt. Aber im Nachhinein merkt man, sie sind gar nicht fähig, das zu machen. Dass man dort so ohne Selbstreflexion einfach die Schuld am Team gibt und nicht selber überlegt, dass Führungskraft, okay, habe ich die Verantwortung eigentlich wirklich weitergegeben. Das ist mir so offensichtlich. Das kannst du eigentlich nicht machen. Und trotzdem, ich kann es mega gut nachvollziehen, auch mit deinem Beispiel, dass man selber in einem ersten Schritt in die Falle tappt. Eben genau den anderen eine Schuld zu geben. Und wenn wir eine gute Führungskraft sind, wenn wir erfolgreich sind mit dem Team, müssen wir aufpassen, müssen wir das anders lösen.
Absolut. Es gibt einen schönen TED-Talk zu vom Michael Timms, der eigentlich genau die Thematik auch zu Hause festgestellt hat. Er ist nämlich, glaube ich, eigentlich Leadership-Coach in die Richtung, coacht auch Teams.
Er macht wahrscheinlich das Gleiche wie mir, nur haben wir noch keinen TED-Talk gehabt. Ja.
Genau. Und er erzählt eben auch in seinem TED-Talk davon, wie er die Situation zu Hause erlebt hat mit seinen Töchtern, wo es in seinem konkreten Beispiel darum ging, pünktlich loszukommen. Und er hat gesagt, ja, in 5 Minuten ist Abfahrt. Und die eine war danach immer noch am Piano spielen, die andere immer noch am Lesen. Mhm. Und die dritte, ich weiß es gar nicht mehr genau, hatte einfach noch keine Socken an oder sowas in der Art. Und er sich dann auch nochmal drauf zurückbesinnt hat, was erzählt er denn eigentlich Teams in seinen Coachings? Und er geht auch sehr stark darauf ein, dass es nicht einfach die Schuldsuchen bei anderen ist, sondern dass man wie eigentlich 3 Gewohnheiten der persönlichen Verantwortung auch immer hat. Und als Führungskraft sicher noch mal mehr als normaler, in Anführungsstrichen, Mitarbeiter, Mitarbeiterin.
Wir können ja schnell den Disclaimer machen im Sinne von der Aufruf machen. Wir haben ja auch schon über Erziehungswissenschaften geredet im Vergleich zu den Führungswissenschaften. Und der Michael Timms Beispiel ist genau das Gleiche. Mhm. Also er merkt ja, wie du es eingeführt hast, dass er eigentlich andere Teams, andere Organisationen im Leadership trainiert. Aber sein Leadership daheim, genau die Tools er selber nicht angewendet hat. Klammermärchen dazu, ich bin gerade in der Vorbereitung jetzt auch nochmal auf heute und mit Michael Timms haben wir uns schon vor einer Zeit beschäftigt, aber jetzt genau in diesem Kontext haben wir einen Führer genommen, habe ich mich sehr inspiriert gefühlt. Ich habe durchaus mit meinen Töchtern genau das gleiche Problem daheim und stehe auch immer wieder an, warum das vor allem so Timings, Zeit parat machen, wir müssen gehen, trotz mehrfacher Ansagen nicht funktioniert. Und bin jetzt auch an klarerer Lösung suchen gewesen und haben mir ein Tool zugelegt. Aber ich glaube, es macht mega Sinn, um das alles in Kontext zu nehmen, mal schnell seine Punkte durchzugehen, weil sie sind sehr einfach, aber schon noch recht stark, eben weil sie auch einfach sind. Also ja, er nennt sie die 3 Habits of Personal Accountability, also die 3 Gewohnheiten von der persönlichen Verantwortung.
Und der erste ist ganz klar don't blame, also nicht beschuldigen, oder? Also in dem Moment, wo ich jetzt festgestellt habe, hey, ja, geht's noch? Warum machst du das so und so? Geht's nicht darum, die Person zu beschuldigen oder um das jetzt vielleicht auf den Kontext der Töchter zu beziehen? Die 5 Minuten waren nicht ready. Nicht sagen, hey, du bist nicht fertig. Es ist deine Schuld, dass wir jetzt zu spät kommen. Ich hab's doch gesagt, genau. Das ist eine Schuldzuweisung letztendlich.
Genau.
Und das ist dann sehr schnell, dass Menschen sich halt eben angegriffen fühlen oder gehen dann wie in so eine Schutzhaltung, Schutzmechanismus. Man sagt ja auch, es geht in den Fight-or-Flight-Mechanismus, wo man entweder anfängt…
Psychologische Situation oder Modell, wo dann passiert.
Richtig, wo man entweder anfängt, dagegen anzukämpfen oder vielleicht aus der Situation flüchtet. Und das ist so oder so negativ. Das Gehirn schaltet ab, geht in den Verteidigungsmodus und alles Positive wie Lernen, Kreativität, Problemlösung, rutschen in den Hintergrund, sind gar nicht mehr präsent. Wobei das ja eigentlich genau das ist, was wir uns dann wünschen, aus einer Fehleranalyse heraus lösungsorientiert zu arbeiten. Und da ist Beschuldigen eins der wichtigen Dinge, die man nicht tun sollte.
In dem Zusammenhang gibt es noch einen anderen Weisheitssatz, oder? Frage eigentlich nie, wer schuld ist und frage auch nicht in einem Team, wer Recht hat. Mhm. Das geht ein bisschen in den Kontext rein, genau. Also man fragt eigentlich nicht, wenn man konstruktiv und ein High-Performance-Team sein will und in die Lösungsorientiertheit zu gehen, fragst du eben nicht, wer hat den Fehler gemacht. Dass es irgendwo in der Analyse ein Thema könnte sein, wem ist es passiert? Und das ist nämlich die andere Frage, oder? Was ist überhaupt passiert? Nicht einfach, wer hat den Fehler gemacht, sondern was ist passiert? Es gibt ganz einen ganz anderen Touch, die Situation zu analysieren und zu sehen, hey, was ist da eigentlich los gewesen? Übrigens bei den Kindern, mag ich mich erinnern, seine Kinder haben dann gesagt, ja, ich habe dich nicht gehört. Mhm. Oder? Also es sind die Antworten von den Töchtern.
Stimmt.
Und das ist ja genau das Spannende, dass er, ja, ich habe es ja gesagt. Ich glaube, er hat es mehrmals gesagt, nicht nur 5 Minuten voran, aber ja, ich habe dich nicht gehört. Ja, aus ihrer subjektiven Perspektive sind sie in einem anderen Film gewesen. Mhm. Und da sehen wir wieder Parallelen auch ins Business, wo muss spunzeln, natürlich genau gleich ist, dass du zwar gewisse Sachen sagst, in einer Partnerschaft ist das, glaube ich, auch so, was? Ich habe es gesagt, aber eigentlich im Kühlschrank und so. Und genau, also Sender, Empfänger, Kommunikationswissenschaftler, Schulz von Thun, alles das, was das gehört alles da rein, wo irgendwo aus der neutralen Position sehr nachvollziehbar ist. Genau. Und dann die Schuld sagen, ja, du hast nicht gelust. Ja, okay. Also, nicht beschuldigen, weil sonst gibt es nur Konflikte, wir können das Problem gar nicht lösen. Das ist mal der wichtigste Punkt. Und dann kommt der Gamechanger, finde ich persönlich, ja, auch in dieser ganzen Situation. Was ist der Punkt 2 beim Teams?
Und es knüpft genau direkt daran an, look in the mirror, wo es eigentlich darum geht zu sagen, hey, bevor du andere verantwortlich machst oder eben die Schuld zuweist und die Fehler bei anderen suchst, erstmal fragen, okay, was habe ich denn dazu beigetragen, dass dieses Problem überhaupt entstanden ist? Das ist etwas, wo wir auch schon öfter angesprochen haben, so diese Selbstreflexion, wirklich zu hinterfragen, ja, ist jetzt wirklich die andere Person schuld oder was habe ich vielleicht auch dazu beigetragen und falsch gemacht? Und dort wirklich Verantwortung auch zu übernehmen, das öffnet Raum zur Gestaltung, nicht einfach wieder diese Schuldzuweisung, was nur Ablehnung, Rechtfertigung, Verteidigungsmodus hervorhebt. Und das macht einen riesigen Unterschied, weil das ist auch im Leadership dann wieder so eine Komponente gegenüber den Mitarbeitenden, Mitarbeiterinnen im Team, wo man gleichzeitig wieder so eine Vorbildfunktion auch Mega. Einnimmt und sagen kann, hey, Fehler machen ist vollkommen in Ordnung, ansprechen ist wichtig, drüber reden, kommunizieren und wenn ich als Führungsperson als erstes auch mal einen Fehler zugebe oder sagen kann, hey, ich sehe der Prozess, ich habe gedacht, das wäre schon wie etabliert und ich sehe aber, wir haben den Prozess nie besprochen, wir haben das gar nicht auseinandergenommen, wir haben nicht definiert, wie es denn idealtypischerweise ablaufen soll, dann hast du nicht den Fehler gemacht, weil ich habe es nicht mit dir vorbesprochen und definiert, sondern bin einfach davon ausgegangen, dass das irgendwie festgelegt ist, weil das für mich normal ist.
Genau, und ich meine, es gibt einfach die vielleicht fast noch größere Komponente hinter dem, als eben zu sagen, ja, eben vielleicht liegt ein Fehler bei mir. Also was habe ich zu dem Problem beitragen? Das ist die wichtige Frage dahinter. Aber die löst nicht nur vielleicht aus, was hätte ich können besser machen und was wäre dann im Prozess besser geworden, sondern der Aspekt, den du auch ansprichst, finde ich so ein relevanter, dass es eben eine Tür öffnet, weil es ist ja meistens dann nicht so, dass vielleicht einer hat den Fehler gemacht. Also weder ich als Führungsperson, noch meine Kolleginnen und Kollegen oder mein Team, meistens ist es ja dann ein bisschen komplexer. Mhm. Aber um wirklich herauszufinden, was wir ändern müssen, müssen die Sachen auf den Tisch. Und mit dieser Vorbildfunktion, die du ansprichst, den finde ich sehr, sehr stark. Also zuerst zu überlegen, was ist mein Beitrag gewesen? Und meistens, ehrlicherweise, meistens glaube ich, in vielen von diesen Fällen habe ich als Führungsperson einen Beitrag geleistet, dass es nicht funktioniert hat. Wir können ja nachher nochmal schnell, du hast ein paar Sachen angesprochen, aber so ins Detail überlegen, was könnte das alles sein? Aber das öffnet eben auch die Tür wieder, dass andere sagen, hey, warte, aber stimmt, aber ich habe auch meinen schlechten Beitrag geleistet, weil ich habe vergessen das oder ich habe nicht zurückgefragt. Und der Mechanismus finde ich, also das Potenzial in dem Sinne ist so gross.
Ja.
Wieder die Fehlerkultur, die wir vorhin angesprochen haben. Amy Edmondson, oder, die sagt, die Untersuchungen gemacht hat zu Fehlerkultur, die davon ausgegangen ist in ihrer Studie. Zuerst bei der These, dass High-Performance-Team, also erfolgreiche Teams, weniger Fehler machen. Das sagt der Michael Timms in seinem Referat auch, aber das haben wir ja auch schon, wir haben es glaube ich auch schon in unserem Podcast thematisiert. Der Kern ist eben, dass High-Performance-Teams offener sind, Fehler zuzugeben und eine Kultur haben, wo man über die Fehler reden kann. Und wir haben schon ein paar Mal gesagt, und das zeigt sich da einfach auch wieder, du als Führungsperson willst die Fehler kennen. Deine eigenen, aber auch die im Team, um zu verbessern. Und wenn eine Angstkultur ist, also eine Flight-or-Fight-Kultur, wie wir es beim Blame am ersten Punkt schon gesagt haben, dann kommen die nicht auf den Tisch, also können sie nicht verbessern. Und dort als eigenes Vorbild vorauszugehen, und jetzt kann man sagen, ja, aber wenn ich keinen Fehler gemacht habe, dann kann ich auch nicht als Vorbild vorausgehen. Ja, okay, come on. Auch du hast einen Fehler gemacht. Meistens hast auch du einen Fehler gemacht. Das ist so stark, neben der Analyse und der Fehler finde ich, aber das ist so stark, dass man als Vorbild vorausgeht und dann Tür öffnet für wirklich zu analysieren, was ist alles falsch gelaufen. Genau.
Und da ist das Potenzial so riesig. Das geht von der Verantwortung übertragen, Entscheidungen treffen lassen, Fehler machen dürfen, nicht bestrafen, nicht kontrollieren. Also da ist so viel Potenzial, um dann auch eben in Richtung High Performance zu gehen, die Mitarbeiter in die Verantwortung zu nehmen und zwar selbstständig. Selbstführung kommt dabei raus. Und auch eben wie nochmal sicherzustellen, dass Prioritäten klar sind, dass man weiß, wann ist etwas fertig, dass Erwartungen geklärt werden oder dass es alles realistisch bleibt, alles in dem Rahmen, in dem Setting, was man eigentlich gemeinsam auch gestalten möchte.
Man hat einfach gesagt, hey, der andere ist einfach ineffizient.
Ja.
Oder er schafft zu wenig schnell. Ja, genau, okay. Jetzt gehen wir nochmal davon aus, die Person ist schon richtig im Team. Also das, zu dem kommen wir am Schluss wahrscheinlich auch noch schnell. Dann ist eben einfach das, was du sagst, viel hilfreicher, lösungsorientiert zu arbeiten, erfolgreich zu arbeiten. Dann ist er ist ineffizient oder sie ist ineffizient. Hilft einfach niemandem. Aber hat er die realistische Umfang an Aufgaben? Habe ich ihm helfen vielleicht, weil er Schwierigkeiten hat? Du hast vorher auch Prioritätensetzung, eines unserer Themen, grosser Themen auch im Resilient Company House. Dort jetzt, ja, das zu hinterfragen, dort zu analysieren, hat einfach ein grösseres Potenzial, zusammen erfolgreich zu sein, als einfach zu sagen, der ist ineffizient. Das führt zu nichts, wenn am Schluss, ja. Oder wie bei meinem Beispiel, der Chef nimmt es zurück zu sich, ist wieder der Flaschenhals und wir können gemeinsam nicht effizient führen. Also, ich hoffe schon, wenn ihr uns draußen zulässt, euch leuchtet es ein, dass die Selbstreflexion nicht einfach nur so ein nettes Tool ist, sondern effektiv hilft, erfolgreich zu sein.
Und steckt vor allem auch eine mega große Gefahr da drin. Weil dann sind wir dann doch wieder bei der Komponente Mensch, oder? Wenn ich jetzt aufgrund von Fehlern bei mir oder Systemfehlern, Prozessfehlern, nicht klar übertragene Aufgaben und Verantwortung, wenn aufgrund dessen ein Teammitglied von mir immer wieder Fehler macht, weil es nicht klar geklärt war, weil die Rahmenbedingungen nicht gegeben waren, dann kommt schon auch sehr stark die Komponente Mensch rein, wo man dann Gefahr läuft, auch eine persönliche Abneigung gegen jemanden zu entwickeln, obwohl der rein menschlich vom Charakter her wahrscheinlich gar nicht das Problem wäre, sondern aufgrund der fehlerhaften Zusammenarbeit es ein Riesenloch auch in das gegenseitige Vertrauen reißt, Aufgaben weiterhin nicht zur Zufriedenstellung gelöst werden. Und deshalb muss man da so drauf aufpassen, weil es hat so schnell das Potenzial, sich negativ auszugestalten.
Ja, es gibt eine Analyse faktisch auf einer falschen Basis, also einer falschen Informationsbasis, falsche Interpretationsbasis. Und wenn du, wie gesagt, willst du erfolgreich sein mit dem Team, resilient Unternehmen sein, Team, dann musst du einfach das super analysieren. Sonst kommst du zu Lösungen, wo du dann morgen und übermorgen merkst, dass es die falschen Lösungen gewesen sind. Genau.
Und da ist der dritte Punkt, Engineers the Solution. Genau, die Lösung super wichtig und knüpft auch wieder daran an, dass man eigentlich immer die Intention hat, zuerst das Problem wieder bei einem Menschen zu suchen. Beim Lösungsfinden ist aber wichtig, ist nicht auf die Persönlichkeit einzeln nur einzugehen, sondern wirklich sich auch das System anzuschauen. Also Schritt 1, nicht einfach beschuldigen. Schritt 2, auch das Problem bei sich selbst suchen, gucken, was man dazu beigetragen hat. Aber Schritt 3, in der Lösungsfindung eben auch das System, die Rahmenbedingungen, das gesamte Konstrukt anzuschauen und dann festzustellen, okay, was gibt es denn da noch für Möglichkeiten zu optimieren? Weil wenn ich jetzt das Briefing-Template zum Beispiel rausgebe, und da stehen einfach nur 3 Fragen drin für meinen Kunden angenommen. Ich bin als Agentur unterwegs und nur die 3 Fragen waren beantwortet und ganz viele fundamentale andere Dinge werden nicht abgefragt. Ja, dann kann ich die Erwartungshaltung vielleicht auch gar nicht treffen. Oder dann ist es ein Problem, aber nicht von den Personen, die da zusammenschaffen, sondern daran, dass das Briefing-Template vielleicht einfach nicht gut genug ist und dass das genauer angeschaut werden muss. Was wollen wir eigentlich wissen? Was müssen wir wissen? Was wollen wir verarbeiten? Welche Wirkung soll das Ganze haben? Etc. pp. Oder das ist so genau das Ding, wo Systeme eben sehr, sehr fehlerhaft auch sein können. Ich glaube, er bringt da noch ein ganz gutes Beispiel von der US Air Force.
Genau, da geht es darum, dass die mehrere Probleme haben, auch Unfall haben und beim Flugzeug ist in dem Sinne ein Problem oder ein Unfall oder so immer dann noch recht schwerwiegend. Und dann sind einfach wirklich, ja, unsere Piloten haben es nicht im Griff. Mhm. Also die sind nicht fähig in dem Sinn, die Flüger zu fliegen, so wie sie es mit Flügern, und können die Verantwortung nicht übernehmen. Und dann haben sie eine externe Consulting-Firma beauftragt, das zu analysieren. Und die Consulting-Firma ist eigentlich zum Schluss gekommen, ich habe nicht das Problem mit der Ausbildung und der Fähigkeit und Skills von ihnen Pilotinnen und Piloten, sondern mit dem Design vom Flugzeug, also vom Cockpit, wo, so wie das erklärt, Hebel nebeneinander sind, wo kritisch sind und sie die Funktionen nicht sauber ausführen können und damit Fehler viel, viel grösser möglich sind. Also da haben sie nachher ein Projekt gestartet, das Cockpit-Design zu ändern, und die Fehler und auch die Unfälle und so sind drastisch zurückgegangen. Also es ist nicht dort ein klassisches Beispiel, das du genau ansprichst, dass es nicht per se einfach an der Person gegangen ist, sondern am System.
So bezeichnend.
So bezeichnend. Was mir dort natürlich einfach in den Sinn kommt, sind zwei Sachen, oder? Natürlich wieder ein bisschen bezogen auf das, was wir auch dürfen, schaffen. Also ein Teil von unseren Tools, die wir haben, wo wir überzogen sind. Wir haben sehr kürzlich eine Podcast-Folge dazu gemacht. Ich glaube, wir müssen nur in die letzte nicht gehen. Ist natürlich das Thema von der Rolle. Mhm. Also Rolle haben wir ja diskutiert. Sie sind nicht einfach nur eine kleine Definierung von Stellen, sondern der Unterschied ist eben auch, für was bist du verantwortlich. Klar definieren, für was bist du verantwortlich. Und in dem Sinne, wenn wir anhocken und wirklich zusammen... Hey, ruft uns mal an und wendet von uns den Role Model Canvas. Ich sage fast jetzt schon jeder erfolgt, dass ich ein grosser Fan davon bin. Aber genau dort drin steht eben, für was bist du verantwortlich, was sind deine Kompetenzen, was ist es eben auch nicht. Und nur schon in dem Projekt, das du da hast, wo du eine Rolle spielst, wenn du dir die Zeit nimmst, zusammen mit deinen Mitarbeitern den Role Model Canvas auszufüllen, hast du echt eine Chance, dass das Briefing, wo du auch ansprichst, also dass die Informationen super definiert sind. Nein, das ist immer noch Alltag, kann immer noch viel falsch gehen. Aber also mit der Rolle arbeiten, die klar definieren, Kompetenzen dort klar definieren, auch die Kompetenzen, die dann der Mitarbeiter der Rolle nicht hat. Das hilft, was mich zum zweiten Gedanken bringt. Gerade heute das Mittagessen kam mit einem HR-Chef von einer größeren IT-Firma, wo wir genau darüber geredet haben, das Wichtigste, was er gelernt hat, er ist jetzt im nächsten Schritt zur Passionierung, er macht jetzt noch Teilzeit und dann ist er passioniert. Und wenn er zurückschaut, sagt er, das, was er noch mehr hätte können machen in seiner Art von Führung, ist Klarheit zu schaffen. Mhm. Klarheit. Er sagt auch, er war manchmal vielleicht nicht gewesen, weil er langjährige Mitarbeiter und es hat aber ein paar Probleme gegeben. Und dann denkst du, ja, versuchst du es und so. Nein, Klarheit zu schaffen ist eben auch eine Verantwortung übernehmen, ist auch Leadership. Ja. Es geht nicht nur darum, dass es dem Menschen gut geht. Es geht dem Menschen am Schluss eben auch nicht gut, wenn er sich irgendwo in Richtung Burnout, weil er ein Workaholic ist, dann sagst du, ja, ist ja ein Mitarbeiter. Und nein, Klarheit schaffen, was geht und was nicht geht, ist auch Teil von dieser, ganz ein wichtiger Teil von dieser Lösungsfindung, wo man einfach in einem High-Performance-Team miteinander in dem Sinn muss haben. Und das sind so Links dazu, die ich finde, ist in dem Solution-Teil, wo der Teams anspricht, eben auch mega wichtig drin.
100%. 100%. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, was mache ich jetzt als Führungsperson oder was passiert, wenn mir auffällt, ich komme in so eine Situation, ich habe solche Gedanken. Ja klar, dann wird es immer diejenigen geben, die einfach die anderen beschuldigen und weiterhin nicht bei sich selbst die Schuld suchen, nicht das System angucken, sondern einfach in ihrem Kämmerchen vielleicht bleiben, Sachen wieder zurück zu sich nehmen. Schuld aufs Team schieben, die können das ja eh nicht und ist denn hier überhaupt jemand fähig? Und alle, die merken, oh, jetzt habe ich einen bösen Gedanken und es nicht laut aussprechen und ihre Mitarbeiter direkt beschulden, haben wie das Potenzial, da anders vorzugehen.
Da drin liegt aber auch eine Gefahr, oder? Also zum einen ist das Problem, dass wenn ich in der Selbstreflexion auch einen Fehler zugebe, aber meine Peers, beispielsweise meine Geschäftsleitungskolleginnen und Kollegen, machen das nicht, das schwächt deine eigene Position, oder? Also ist natürlich eine grosse Frage von der Kultur, die du in einem Unternehmen, in einem Team hast. Aus der Perspektive heraus, dass man vielleicht auch ein bisschen eine Macht hat, eine Kultur zu entwickeln oder eine Kultur auch vorzugeben. Nochmal, wir haben die Vorbildfunktion angesprochen, auch im Kontext jetzt von diesen drei Schritten von Michael Timms, ist das sicher die gute Lösung. Ich verstehe aber, dass es je nach Kontext auch nicht immer einfach ist. Oder? Also Fehler zuzugeben, aber meine anderen Kollegen, Chefinnen und Chefs gebe jetzt nie zu, dass das schwächt deine Position. Ja, der macht immer den Fehler. Also, es muss natürlich schon auch wirklich eine Türöffnung sein, um eine Kultur zu entwickeln in meinem Unternehmen, wo eben ein Interesse ist, die Fehler miteinander zu diskutieren und anzugehen. Und die andere grosse Gefahr ist ja, und auch in der Vorbereitung jetzt auf diesen Podcast, auf die Folge, die wir da machen, Sabrina, habe ich ja schon auch gemerkt, dass ich versuche, die Selbstreflexion, das, was der Tim auch sagt, das, was wir auch in der Fehlerkultur immer wieder diskutieren, also auch Edmundson, den wir vorher zitiert haben, ich versuche das wirklich aktiv zu praktizieren. Ich laufe Gefahr, glaube ich, bei meinem oder anderen Jogginggespräch, das wir haben, spiegelst du mir das auch, dass ich sicher tendenziell eher zu viel grüble. Und in dem Sinn, zu viel Selbstreflexion, zu viel Fehler auf sich nehmen, kann ja dann auch einen Gegeneffekt haben. Also, vielleicht kann man das so ein bisschen auf so einem Kontinuum zeichnen, oder? Also, deine Gedanken, die du am Anfang gebracht hast, oder das Beispiel von dem Chef, den ich gepostet habe, der einfach Blame the Others praktiziert hat, das ist sicher Bad Leadership. So schaffen wir nicht eine konstruktive Weiterentwicklung von unserem Team. Denke ich, das, was wir jetzt irgendwie gezeigt haben, auch Selbstreflexion, hinterfragen, was ist mein Beitrag und Lösungssuche. Und am anderen Ende von dem Kontinuum ist aber vielleicht die Frage von, okay, ich gehe als Vorbild voraus und ich schaue immer, was habe ich für einen Fehler gehabt und vielleicht geht das gerade so weit, dass ich den Fehler immer auf mich nehme. Und das fördert natürlich die Verantwortung bei den Leuten auch nicht. Also zu wenig Selbstreflexion macht Führungskraft wahrscheinlich arrogant. So wirkt zum Beispiel das Beispiel, das ich hier genannt habe. Aber zu viel Selbstreflexion macht sie dann vielleicht eben auch handlungsunfähig. Und dort muss man schon aufpassen, dass es bei einer konstruktiven Selbstreflexion bleibt. Dass es bei einer lösungsorientierten Selbstreflexion bleibt. Also Lernen ist auch wieder ein Thema bei uns in der Podcast-Folge. Das müssen wir als Führungspersonen schaffen. Ja, anstehen, wenn wir etwas falsch gemacht haben. In den Lösungen denken. Aber auch jetzt nicht Mutter Teresa-mässig alles auf einem nehmen. Dann ist es auch Bad Leadership. Ich glaube, die Bandbreite ist wichtig. Das gute Leadership ist irgendwo in der Mitte von dem Kontinuum.
Super wichtig, dass du das ansprichst. Denn es geht ja dann auch nicht nur um die Selbstreflexion im Sinne von ich übertreibe, sondern es geht ja dann auch darum, dass es ab irgendeinem Punkt vielleicht doch der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin ist. Oder wenn wir jetzt nochmal reflektieren, okay, wenn ich jetzt die Selbstreflexion mache, wenn ich systemisch den Prozess anschaue, dann ist typisch, dass man sagt, irgendwie ja, die Aufgabe war unklar formuliert, das ganze Szenario war chaotisch, Rollen waren nicht geklärt, Schnittstellen waren schlecht. Irgendwo haben wir zwar was gemacht, aber der Output war dann doch nicht so hundertprozentig. Beim nächsten Mal hat man es genau wieder gleich gemacht. Das sind so typische Dinge, die man auch am System optimieren kann. Wenn jetzt die Person...
wenn jetzt das alles aber stimmt.
Wenn das jetzt alles richtig ist und die Person nach mehreren Gesprächen, nach Briefings, nach Feedbackgesprächen eine Aufgabe wiederholt falsch macht, obwohl sie zum Beispiel auch selbst erklären kann, wenn sie einen Prozess sieht, aber irgendwie in ihrem Tun dann doch anders macht. Wenn eine Person nach mehreren Feedbacks verspricht, dass es besser wird, aber dann doch wieder keine Verbesserung sichtbar wird. Oder wenn Kritik als Angriff genommen wird, Feedback als persönlicher Angriff. Wenn trotzdem keine Verantwortung übernommen wird. Das sind so Indizien, wo man dann sagen muss, okay, vielleicht ist es doch ein Personenproblem. Die Rolle passt nicht zu der Person. Unsere Arbeitsweise passt nicht zusammen im Sinne von, wir verarbeiten nicht nach den gleichen Werten. Also wie arbeiten wir zusammen? Das matcht nicht. Dann muss ich mich fragen, okay, wenn ich das System verbessere, bleibt das Problem trotzdem noch mit dieser Person bestehen oder nicht? Und wenn das Problem dann trotzdem noch bestehen bleibt, dann ist es vielleicht auch die falsche Person an dieser Stelle.
Dann ist trotzdem er oder sie einfach zu dumm. Entschuldigung. Nein, nicht despektierlich, aber es geht mir darum, dass man genau auch den Mut hat, den Schluss zu ziehen. Ja. Jetzt nicht dumm, sondern ich glaube, das ist genau wichtig, was du vorher auch wieder mit Rolle gesagt hast. Also die Analyse, ist es auch, ist der Pinguin im Wasser und kann voll performen oder ist er einfach an Land und kann halt mit seinen gestutzten Beinen kommt er einfach nicht vorwärts. Oder mega wichtig, darum ist einfach ja, Wert oder Wand nicht. Und Wert, ich weiss, sie haben auch viele schlechte Erfahrungen mit Wert gemacht, wahrscheinlich da draussen, das hören wir ja immer wieder. Aber wenn man mit diesen Wert wirklich schafft, wenn man eben den gleichen Anspruch hat von wie schaffen wir, was ist unser Anspruch an entsprechender Arbeit, findet man eben auch aus, ob die Person wirklich in das Team hinein und in die Organisation passt oder nicht. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann muss man, zum Zurückkommen auf das Mittagessen, das ich heute hatte, ein schönes Wort, einfach auch Klarheit schaffen.
Ja.
Dann nützt niemandem, weder der Person, die da irgendwo versucht, Rollen auszufüllen, die sie nicht kann, noch im ganzen Team nichts zusammen erfolgreich zu sein. Das, glaube ich, ist schon mega wichtig, ja genau. Und wie lange das dauert, bis man dann die Analyse gemacht hat, das ist natürlich immer die offene Frage. Ja, da gibt es auch kein Rezept, aber ja, ich bin auch schon zu lange am Prozess dran gewesen, bis man dann irgendwie zusammen den Mut gehabt zu sagen, hey, das passt irgendwie eigentlich nicht. Mhm. Und wir hätten es auch schon früher machen können. Und auf die andere Seite, ja, genau. Einfach zu sagen, du bist nicht fähig, gang einfach. Da liegt, wie wir es jetzt auch jetzt wieder, wenn wir jetzt auch wieder ausgedeutscht haben und diskutiert haben, dann viel Potenzial brach, weil es dann vielleicht der Person und der Fähigkeit auch nicht gerecht wird. Mir kommt noch Stephen Covey schnell in den Sinn, sorry. Finde ich auch so einen coolen Typ, oder, der schon viel Gescheites gesagt hat. In dem Zusammenhang muss man sich vielleicht einfach fragen, dann auch, wo habe ich wirklich Einfluss drauf? Oder? Also so eine Reflexion fragt passend, sie sind auf seinem Influence Circle. Wo habe ich einen Einfluss und wo nicht? Und das Beispiel, wo du am Schluss eigentlich wie sagst, hey, irgendwo passt das nicht. Ich habe den Einfluss nicht mehr, dieser Person zu helfen, die Rollen auszufüllen. Und ich brauche jetzt aber die Rolle und ich habe die Person auch für das angestellt. Also, wenn mein Einfluss einfach nicht mehr langt, den Prozess zu entwickeln, die Person zu entwickeln, ja, dann muss man vielleicht auch klar an den Stand sagen, okay, da trennt sich der Weg füreinander. Genau.
Und wenn wir jetzt uns überlegen, okay, wie bringen wir das in den Alltag? Dann kann man sich eigentlich relativ unkompliziert, wenn man in diese Situation gerät, wenn ein Fehler passiert und man am liebsten das Gegenüber beschuldigen will, vier einfache Reflexionsfragen stellen.
Ich würde eigentlich sagen, es gibt zwei Varianten. Entweder man nimmt den Michael Timms, also das ist ja auch schon ein Tool, ehrlicherweise, oder? Also genau. Niemand anderen beschuldigen, dann zu überlegen, was ist mein Anteil von diesem Problem gewesen und dann in die Lösungssuche zu gehen. Wir haben es noch ein bisschen adaptiert und können auch eine Art wie ein Resilient Company Tool vielleicht bieten mit diesen vier Fragen, die du angesprochen hast, basierend ein bisschen auf dieser Thematik. Also auch da, also nochmal, das Problem ist passiert und das Blame und das alles ist wie selbstverständlich, dass wir es nicht machen, aber dann die erste wirkliche Frage ist aus dieser Diskussion aus, eben, welchen Anteil habe ich? Also die Selbstreflexion. Okay, was habe ich gemacht? Mit all dem können wir zurückspulen, wo Sabrina, du auch aufgezählt hast. Habe ich die Verantwortung super gegeben? Ist die Kompetenz klar gewesen? Ist das Briefing klar gewesen? Je nach Kontext. Also welchen Anteil habe ich, dass das nicht funktioniert hat? Zweite Frage, welchen Anteil hat das System als Zusammenfassung auch? Also sind die Rollen nicht klar gewesen? Ist der Prozess klar gewesen? Habe ich super kommuniziert? Hat irgendjemand super kommuniziert? Oder läuft das in unserem Flussdiagramm, wie der Prozess läuft, eigentlich immer falsch und nicht nur in dem konkreten Fall. Und dann muss man vielleicht eben dann vor allem ja, in den Kontext von Verantwortung abgeben, Rollen klar definiert, dann gleich auch nochmal als dritten Schritt fragen. Das glaube ich, finden wir, das haben wir vielleicht jetzt auch gehört, durchaus berechtigt, welchen Anteil dann gleich an dieser anderen Person oder an dem Team, je nach Kontext. Also Verantwortung gehört aus unserer Meinung ja eh sehr stark dort an, wo die Kompetenzen auch sind. Also wenn jemand eine Rolle wahrnimmt in diesem Teilprojekt, in diesem Prozess, dann ist die hoffentlich mit Verantwortung ausgestattet und dann muss man gleich fragen, ja, hat die Person die Skills überhaupt? Hat sie einen Fehler gemacht, der auch wirklich an ihr liegt? Und die vierte, das nehmen wir aus dem Covey raus, wo liegt jetzt mein Einflussbereich? Also am Team seine Lösungssuche, auch gepaart mit, was kannst du als Führungsperson wirklich beeinflussen und was nicht? Und darauf, das auf mögliche Handlungsanweisungen zu fokussieren und eben nicht auf Schuldzuweisungen, um in einen Lösungsprozess hineinzukommen. Und wenn das aber nicht ist, und es nämlich außerhalb von meinem Einflussbereich ist, dass ich das kann verändern kann, dann ist ja dann Quintessenz vielleicht nochmal das, was wir vorher am Schluss gesagt haben, dass das vielleicht nicht so anpasst. Genau.
Also nochmal kurz mitschreiben. Erstens, welchen Anteil hatte ich? Zweitens, welchen Anteil hatte das System? Drittens, welchen Anteil hatte die andere Person? Und viertens, was liegt jetzt in meinem Einflussbereich? Damit könnt ihr es gut eingrenzen. Es ist nicht nur Selbstzweck. Es ist dafür da, um auch bessere Entscheidungen ermöglichen zu können und zu treffen. Und wenn die Selbstreflexion letztendlich nur noch Schuld produziert, statt Klarheit schafft, dann seid ihr am Zweck vorbei.
Genau, dann gibt es kein High-Performance-Team. Und nochmal unterstreichen, nicht jede schlechte Leistung ist ein Führungsproblem. Nur manchmal.
Das war's für heute mit dem Resilient Company Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du Lust hast, die Zusammenarbeit von morgen aktiv mitzugestalten, weil du genauso wie wir davon überzeugt bist, dass nachhaltiger Unternehmenserfolg nur mit dem Menschen im Zentrum gelingt, dann lass uns genau darüber sprechen. Schau einfach auf unserer Website resilient-company.ch vorbei oder schreib uns eine E-Mail direkt an contact@resilient-company.ch. Und wenn dir diese Folge einen wertvollen Impuls gegeben hat, freuen wir uns riesig über eine Bewertung. Teile diese Episode auch gerne mit einer Person aus deinem Umfeld, die diesen Gedanken heute unbedingt hören sollte. Bis zum nächsten Mal, bleib resilient!